Ich habe heute meine Uhr mitgebracht und möchte euch mal fragen, was glaubt ihr eigentlich, wie viel ist diese Uhr wert? Markus, möchtest du mal angucken und schauen?
Na, so mein erster Eindruck als Nichtkenner, naja. Sehr, sehr teuer wird sie nicht gewesen sein, aber vielleicht stammt sie von deinem Großvater oder so.
Keine halbe Million.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Was den Wert einer Sache ausmacht, darüber wollen wir heute reden. Ethik der Wertschätzung, so nennt Corinne Peluchon, das ist eine französische Philosophin und gerade ziemlich stark diskutierte Autorin, ein Buch, das sie geschrieben hat. Wir haben das alle gelesen, eine Ethik der Wertschätzung, und der Begriff hat es in sich, der taucht ja momentan inflationär auf. Alle reden von Wertschätzen, von Wertschätzung. Bevor wir vielleicht darauf kommen, was die Corinne Peluchon darunter versteht, wie geht's euch damit? Also ich spreche von mir. Mir begegnet diese Wertschätzung überall, die Achtsamkeit. Noemi, ist das in deinem Alltag auch so präsent?
Ich glaube, ein bisschen weniger insgesamt. Aber trotzdem bricht mich der Begriff Wertschätzung irgendwie schon auch an. Also so Wertschätzen, so ein positiver Blick auf die Welt, auf andere, auf Tiere, auf Schöpfung. Weshalb eigentlich nicht? Vielleicht brauchen wir mehr davon. Oder sagt der Begriff schon gar nichts mehr aus? Ich weiß nicht. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich denke, er ist total abgelutscht.
Mir begegnet der jetzt auch nicht überall, muss ich sagen. Achtsamkeit schon eher, aber Wertschätzung? In welchem Kontext taucht er bei dir auf?
So im Zwischenmenschlichen, moralisch aufgeladen, mit dem Anspruch, versuch doch erstmal das Wert zu schätzen. Bevor man sozusagen etwas bewerten darf, sollte man es erstmal wertschätzen, um überhaupt zu wissen, worüber man spricht, womit man es zu tun hat. Und das, ja, es hat so eine moralische Aufladung und schon so also im Modus auch der Forderung. Das erlebe ich häufig in gegenwärtigen, im Gespräch, in Kommunikationen, im Feuilleton, in der Alltagskommunikation.
Aber dann würdest du sagen, das ist nicht mal das, was ich jetzt so intuitiv damit verbunden habe, sowas im Sinne von einer positiven Beurteilung, sondern Wertschätzung im Sinne eines Betrachtens, Wahrnehmens. Weniger jetzt diese Bewertung schon, sondern mehr überhaupt das Wahrnehmen, wenn ich dir jetzt zuhöre, Daniel.
Vielleicht ist das, worauf es denen, die das einfordern, ankommt, innezuhalten, zu verlangsamen. Vielleicht ist das auch so ein Trend der Gegenwart, dieses schnell von einem zum anderen. Und dann ist die Forderung nach Wertschätzung so ein Gegenimpuls. Mögen wir doch uns Zeit nehmen, sein zu lassen, was da alles auf uns zukommt, womit wir uns beschäftigen müssen?
Ich kenne das auch so. Also für mich ist der Begriff eine Gegenreaktion auf den Konsumismus, auf das Verbrauchen von allem und von der, du hast es angesprochen, Daniel, von der Schnelligkeit, der Schnelllebigkeit, das quasi eine Anmahnung zurückzufinden zu dem Eigentlichen, zu dem, was uns Menschen wirklich ausmacht oder im Kern wichtig ist. Und insofern passt das in unsere Zeit. Also ich denke auch zurück an ein Buch, das ich als Bub, das war ein weltweiter Multiseller, gelesen habe, Haben oder Sein von Erich Fromm. Und es gibt zwei Möglichkeiten zu leben, entweder in dem Modus des Habens, Haben-Wollens, da kennen wir ja gut viele Beispiele heute aus der Zeitungslektüre täglich, oder des Modus des Seins. Darum geht es auch bei dieser Wertschätzung, glaube ich, wieder, um diese Erinnerung an eine ganz andere Seinsform. Vielleicht dazu führt, dass eine junge Frau, ein junger Mann nicht unbedingt Wirtschaft studieren muss, sondern vielleicht auch mal etwas, ich sage jetzt mal bewusst provokativ, Sinnloses wie Philosophie. Was macht das nachher im Leben? Philosophin sein oder Philosoph? Wenn ich ein Wirtschaftsboss bin, dann weiß ich, was ich bin.
Aber ich frage mich gerade, ob das dann diese Haltung auch wirklich umgesetzt wird, gelebt wird, oder ob es nicht sowas vor sich hergetragenes ist oder so ein Ideal. Ideal vielleicht, was immer wieder wiederholt wird, aber ob das dann wirklich in der Lebensplanung berücksichtigt wird oder im Alltag oder auch so im menschlichen Miteinander, also so wie du das gerade geschildert hast, Daniel, da kam mir das so vor, ja, wie so ein Vorwurf, so eine moralisierende Haltung jemandem gegenüber, also er soll jetzt Wertschätzung zeigen, aber tun wir das wirklich im Alltag oder auch in der Politik, also oder eigentlich sind wir doch ganz schnell damit, andere zu verurteilen, Kritik zu üben, sich aufzuregen über andere Positionen und so, also ich finde gar nicht unbedingt, dass da, vielleicht ist der Begriff präsent oder so als Idee, aber ob das wirklich umgesetzt wird, weiß ich nicht.
Ich glaube, glaube, das ist ein bisschen das, was Markus auch mit Gegenbegriff gemeint hat, würde ich jetzt sagen. Also weil, wenn es das alles nicht gäbe, dann bräuchten wir vielleicht diese Wertschätzung nicht. Für mich ist, glaube ich, mehr auch die Frage, wie man das tatsächlich zu eigen machen kann, habitualisieren kann. Also wie gelingt das, dass nicht einfach so hinzugeklatscht wird und man so eine halbe Stunde am Tag irgendwie wertschätzend unterwegs ist, über die anderen 23 Stunden halt irgendwie, egal wie, durch die Welt geht.
Das ist ja schon spannend. Die Forderung nach Wertschätzung steigt in dem Maße, in dem die Verwirrung, was denn wirklich einen Wert hat und welchen Wert was hat, zunimmt. Wir leben ja nicht mehr in einer Mentalität und in einer Zeit, in der von vornherein klar ist, welcher Wert wem zukommt und welchem Verhalten und was zu sein hat, also irgendwie in einer kosmologisch etablierten Ordnung, sondern Werte müssen in unserem Leben oft erst ausgehandelt werden, gefunden werden, taxiert werden und also wie so eine Gegenbewegung, ne? Und in dem Maße steigt also die Forderung, die Aufforderung, den Wertschätzung zu üben, zu praktizieren, weil es uns so schwer fällt und weil es auch eine Überforderung ist, jedenfalls eine harte Herausforderung zu angemessener Einschätzung dessen, was wertvoll sein soll und wem wir welchen Wert geben. Das ist der Ruf der Zeit. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber ist doch so. Darum drehen sich die Auseinandersetzungen in der Politik, in unserer Alltagskultur, ja, die ganzen Debatten um Wokeness. Es dreht sich im Kern darum, welcher Wert kommt zu dem, was wir tun und lassen.
Und ich würde auch sagen, dann daraus abgeleitet, wie verhalten wir uns, wenn wir diesen Wert vielleicht ausgehandelt oder erkannt oder wie auch immer haben. Also mir fällt da zum Beispiel auch so die ganze Frage nach Tieren, essen, nach Tiere nutzen. Das, finde ich, gehört auch so ein bisschen in die Kategorie. Also wo ich denke, dass viele Menschen eigentlich heute einen sehr hohen Tierschutz vielleicht auch an den Tag legen würden, aber trotzdem auch einige Konsequenzen daraus vielleicht trotzdem nicht unbedingt gezogen werden, wenn man jetzt an Tierhaltung, an Züchtung etc. denkt. Also das ist für mich gekoppelt, so dieses, was hat Wert und wie würdigen wir diesen Wert dann auch im Umgang.
So, und jetzt kommt ja die Corinne Pélechon und sagt, wir müssen erstmal anerkennen, diese objektiven Wert, also dass objektiv klar wäre, was welchen Wert hat, das ist klar, dass das eine Illusion ist, das gibt's nicht mehr. Aber wir haben ja immerhin uns selbst. Jeder und jede ist für sich selbst ein Akteur und eine Akteurin und kann einen Unterschied machen in dieser Welt. Und da kommt sie jetzt auf das Thema, klassisches, philosophisch-ethisches Thema der Tugendethik. Also was will sie damit sagen, Markus? Schau doch mal ein bisschen mit uns auf diesen Ansatz von der Corinne Pélechon. Also sie setzt ja irgendwie genau bei dieser Diagnose unseres Zeitgeistes ein, dass da etwas verloren gegangen ist, wir aber gleichzeitig nicht aufgeschmissen sind. Kann man das vielleicht so formulieren?
Wenn ich die ersten Seiten in dem Buch lese, die nervt sich, ja? Die nervt sich darüber, dass alle Anerkennung wollen, also Tiere, wenn sie reden könnten, auch, also um Anerkennung buhlen und anerkannt sein möchten als das, was sie sind, Minderheiten oder was auch immer. Divers. Aber die Frage völlig vergessen geht ja, was ich denn selbst dazu beitragen kann, andere anzuerkennen. Also die zentriert wieder ganz zurück die Konzentration auf uns selbst und sagt, wir selber können da einiges selber tun und sollten es auch an uns arbeiten. Und das mit dem Arbeiten, das ist aber so, sie beginnt nicht damit, dass es jetzt anstrengend wird, sondern dass man sich einmal zur Ruhe setzen sollte und in Ruhe einmal überlegen sollte, was eigentlich relevant ist und was nicht relevant. Also Wertschätzung, auf Französisch heißt das Buch Considération und das heißt eigentlich nicht nur Wertschätzung, sondern es heißt auch einmal innehalten, wahrnehmen, bis hin zu meditieren. Ja, da dieser ganze Begriffs das ganze Begriffsfeld und dann mal hinschauen, wer sind wir eigentlich? Ja? Und da kommt sie, für mich total überraschend, gleich ganz zu Beginn im ersten Kapitel darauf, dass wir die Wesen sind, die demütig sein sollten, wenn wir uns wirklich so wahrnehmen, wie wir sind. Warum überrascht mich das? Weil es ist eine Philosophin. und sie hat keine Verbindung oder sie outet sich als Materialistin, als Spinoza-Anhängerin, aber nicht als Christin oder als Angehörige einer anderen religiösen Überzeugung. Aber sie kommt zu sehr ähnlichen Überlegungen, Beobachtungen wie wir in unserer christlichen Tradition. Das ist sehr überraschend und auch ein bisschen verwirrend.
Und da würdest du sagen, diese Schlussfolgerungen, zu denen sie eben kommt, Markus, sind dieses Innehalten, das, was wir vielleicht in der Tradition Kontemplation nennen würden, das Betrachtende, die Offenheit, sich dem anderen zu stellen? Oder was würdest du da ganz genau sagen, ist so dieses, was du sagen würdest, das ist das, was irgendwie anschlussfähig ist an unsere christliche Tradition? Oder wo greift sie die auf?
Ja, nur das hat Daniel, du hast das vorhin gesagt, es geht ja um Tugenden, also um, dass wir uns Grundhaltungen aneignen durch Einübung. Der Demut als Grundlegung, aber auch des Großmuts und der Nächstenliebe. Nächstenliebe spielt eine ganz große Rolle in ihrem Konzept. Das sind Grundhaltungen, die mir sehr gut bekannt sind aus meiner christlichen Tradition. Auf die kommt sie, indem sie sagt, wir müssten nur einmal hinschauen, wer wir wirklich sind.
Und weil sie sagt, es ist eben das individuelle Bewusstsein, das am Anfang steht und das über das Schicksal der Gesellschaft entscheidet. Also sie fängt so beim Einzelnen an.
Ja, sie sieht eigentlich alle Fälle davonschwimmen, kann man so sagen. Durch den Konsumismus, durch die Ökonomisierung von allem, durch die Misshandlung von Tieren.
Den Kapitalismus,
genau. Und dann überraschenderweise kommt sie dann nicht zu einer marxistischen Antwort. Wir sollten jetzt die Gesellschaft verändern, Eigentumsverhältnisse umstürzen oder so Dinge, sondern sie kommt ganz auf die ursprüngliche, kommt wie Platon und Aristoteles, also 300 vor Christus, Idee zurück. Wir sollten uns selber verändern. Jeder Einzelne sich selbst. Das ist überraschend.
So, das ist ja erstmal eine ganz starke These. Und man würde jetzt sagen, nach der Erfahrung der letzten paar hundert Jahre, da steht sie doch eigentlich auf verlorenem Posten. Warum setzt sie da überhaupt wieder an? Die Einsicht der Moderne ist doch, wenn es uns nicht gelingt, und übrigens auch der Ansatz der christlichen Sozialethik und der päpstlichen Sozialverkündigung. Wir haben ja jetzt den neuen Papst, Leo XIV., der knüpft ja an die Enzyklika Rerum Novarum, Leo XIII. Und die Einsicht war, wir müssen Strukturen verändern. Wir müssen es schaffen, nicht nur mit dem richtigen Bewusstsein in dieser Welt zu handeln, sondern wir müssen auch mit dem richtigen Bewusstsein dann richtige Wege bahnen, also Strukturen zu schaffen, Institutionen, die Freiheit sichern, die Gerechtigkeit ermöglichen. Und ohne diese Strukturen ist der Einzelne, die Einzelne aufgeschmissen. Was ist denn da jetzt der Punkt, den Pélichon macht? Also ist es nicht, klingt irgendwie fromm und herzig, also jetzt auf den Einzelnen da zu setzen, aber hat das denn Chancen?
Ja, ich bin natürlich sicher, dass er Chancen hat. Also ich...
Ich frage auch so ein bisschen provokativ.
Ich bin ja ein Sozialethiker auch an der Uni und ich bin sicher, dass du recht hast, Daniel, dass wir die Strukturen ändern müssen, dass wir in der ganzen Umweltproblematik Anreizpolitik brauchen. Es muss einfach günstiger sein, grün zu sein als umgekehrt. Hä? Sonst funktioniert das nicht mit uns Menschen. Da glaube ich schon auch, das ist tatsächlich so. Aber gleichzeitig brauchen wir auch, und das ist für mich so ein Aufruf, der mir schon gefällt. Hä? Also so ein Weckruf, hier, du kannst auch was machen. Hä? Du bist auch jemand und du hast auch eine Aufgabe darin. So ein kleines Kapitelchen, leider macht sie nur Andeutungen, sagt sie, es braucht eine richtige, vernünftige Sexualerziehung heute von unseren Kindern, damit das besser läuft, hä? Bei uns. Mit der ganzen Sexualität und der Partnerschaft und Liebe. Da wird sie ja leider nicht sehr konkret. Aber ich glaube, dass das ein bisschen vergessen gegangen ist, dass es auch möglich ist, über Tugenden, ist das alte Wort, ja, über die Ausbildung von Grundhaltungen, auch die Gesellschaft mit zu verändern. Beides.
Persönlich finde ich auch dieser Gedanke des Einübens, der ja mit Tugenden sehr stark verbunden ist, traditionell, den finde ich eigentlich sehr attraktiv. Also so dieser Gedanke, dass man nicht von heute auf morgen quasi einfach ein perfektes Leben zum Beispiel jetzt leben kann, das in Einklang ist mit allen Überzeugungen, mit allen Prinzipien, die man vielleicht jetzt so rational vertreten würde. Und für mich hat eben dieses Tugend- oder Haltungsmodell hat sowas, so einen Stufencharakter, also sich zu sagen, Ich muss nicht gleich morgen gar nicht mehr fliegen, gar nicht mehr mobil sein, gar keine tierischen Produkte mehr konsumieren und so weiter. Also wenn wir jetzt an so umweltethische Forderungen vielleicht denken, sondern es geht wirklich so um diese kleinen Schritte und sich irgendwie in dem einzuüben, wovon man überzeugt ist und das dann umzusetzen. Und ich finde, das ist auch bei Beluchon sehr attraktiv, dass sie eben nicht von einem Perfektionismus ausgeht, sondern dem Menschen oder den Menschen zugesteht, in Schritten und kleinteilig zu denken.
Also da kann man vielleicht einspielen, in der moraltheologischen Tradition wird das immer bezeichnet unter dem mit dem Begriff des sogenannten Wachstumsprinzips. Ja, also nicht der Perfekt. Man muss nicht, also entscheidend ist der Next Step. Daran sollte sich die Bewertung messen und nicht nach dem objektiv erreichten Endzustand oder so.
Oder ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich selber an der Universität das erste Mal von Aristoteles und seiner Tugendlehre gehört habe, da hat der Dozent hat uns gesagt, das ist wie so ein Blatt Papier, das man nur einmal faltet und dann ist diese Kerbe ganz fein nur. Und indem man das immer wieder tut, dann wird die Kerbe immer stärker und irgendwann bleibt die irgendwie so haften. Und das finde ich auch so ein Gedanke von diesem Einüben, dass sich das so entwickeln kann und zum eigenen werden kann, immer stärker.
Also und ich glaube, es braucht natürlich die Strukturen auch und die Strukturen sind auch wichtig, aber Peluchon gibt eben dem Einzelnen wieder mehr Verantwortung und das finde ich nicht so verkehrt, auch in der heutigen Zeit. Also sie fordert ja dazu auf, den Menschen ganzheitlicher zu sehen und also ihre Grundfrage ist ja eigentlich, warum haben wir eigentlich klare Vorstellungen, was gut und richtig ist und warum schaffen wir nicht, es umzusetzen? Und da kann man natürlich einerseits sagen, es sind die Strukturen, aber sie sagt eben, es sind nicht nur die Strukturen, sondern die Handlungsmotivation jedes Einzelnen ist viel komplexer. Also es ist nicht einfach so, ich halte was für gut und richtig und dann setze ich das um, sondern es ist eine Mischung von Vorstellungen, Gefühlen und Charakterzügen und auch die Körperlichkeit, die Affektivität und das Unbewusste spielt auch eine Rolle. Und da geht es eher erstmal darum, das überhaupt wahrzunehmen bei sich selbst und dort anzusetzen und dann von dort aus weiterzugehen. Und das finde ich an sich erstmal, es hat so was Lebenskunstmäßiges, finde ich auch ein bisschen das Buch. Aber also es ist schon ganz interessant und auch hilfreich.
Und auch irgendwie lebensnah.
Ich kann bis jetzt immer folgen, aber jetzt kommt für mich so ein Punkt, der schwierig ist. Und zwar kommt sie ja nicht mit Aristoteles zusammen auf die Gerechtigkeit, Klugheit, Maßhalten, die gängigen Tugenden halt, nur, dann auch, sondern auch auf Demut, Nächstenliebe, auch sie geht sogar in einem Kapitel, wo es ums Sterben geht. Also das Leben geben für das Ganze und darin einen Sinn sehen, dass vor mir Menschen da waren, nach mir kommen Menschen. Die Geburtlichkeit, also das Kinder bekommen, das ist für sie ein ganz wichtiger Aspekt. So. Aber ich denke, das ist ja genau der Punkt, wo und das ist das Schräge daran, wo in unserer christlichen Tradition ganz klar im Vordergrund steht, das sind die Haltungen, die wir von Gott geschenkt bekommen. Das ist ja das, was wir können, weil wir es geschenkt bekommen, nämlich gerade die Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist nicht etwas, was wir machen können, sondern das, was wir, von dem können wir uns beschenken lassen. Im besten Fall bekommen wir es dann auch. Und das ist das Schräge für mich an dem Buch, dass quasi sie kommt auf ein, also in unserer Sprache Ethos, auf ein Selbstverständnis des Menschen, das durch und durch christlich ist. Toll, ich finde es ganz toll. Der Samariter kommt auf, der Franziskus, Franz von Assisi als Vorbild.
Bernhard von Clairvaux wird ja auch ständig zitiert, ja. mit der Konsideration, dem Erwägen, dem Kontextualisieren im Ganzen, auf die anderen schauen.
Also ich stelle mir das dann letztlich, also das ist meine Fantasie, mit sehr, sehr verzweifelt vor, weil das Entscheidende in meinem Weltbild bekommen wir geschenkt und das muss sie selber machen. Wie geht das auf? Das ist für mich ein bisschen schräg an dem Ganzen und da, das finde ich interessant. Ich habe das Buch gerne gelesen.
Wenn man es liest, hat man das Gefühl, sie hatten so eine gewisse Weltanschauung oder so ein Weltbild natürlich im Kopf. Also gerade zum Beispiel, was den Umgang mit Tieren angeht. Und dann fragt man sich, woher nimmt sie das? Ne? Das ist so das Problem, genau. Und sie versucht ja dann immer mal wieder so Ersatz zu finden. Zum Beispiel sagt sie ja auch, man kann das mit dem Glauben begründen. Also sie sagt ja genau, dieses Inkommensurable spielt eine große Rolle. Also sowas Unermessliches oder nicht Messbares. Und dann sagt sie, das hat natürlich jemand, der glaubt, der kennt diese Vorstellung. Transzendenz und so weiter. Aber sie sagt, bei den Nichtgläubigen kann das dann die gemeinsame Welt sein. Aber das ist ja so ein bisschen dünn, ne? Also.
Ja, ich weiß nicht, ob das so dünn ist. Also sie macht es ja schon fest an der Relationalität, also dem in Beziehung stehen Und das ist ja ein harter Faktor, dass wir alles Beziehungswesen sind, die nur über sprachliche und nicht sprachliche Kommunikation zu einem Netz werden und auch selbst überhaupt existieren können und uns Identität ausbilden können und so weiter, als Subjekte uns verstehen können. Also die Relationalität und die Körperlichkeit, diese zwei Dimensionen, das ersetzt für sie ein bisschen sozusagen die alte christliche Kontextualität für Tugendethik. Man könnte fast sagen, das ist ein bisschen eine Tugendethik, eine säkulare Tugendethik für heute. Wenn ich es einordne, würde ich sagen, den Punkt, den sie wirklich macht, ist zu sagen, Strukturen und Institutionen alleine sind unverzichtbar, aber genügen alleine nicht, wenn sie nicht belebt werden, gelebt werden, praktiziert werden von Akteuren, Subjekten, die verstehen, worum es geht. Und da setzt sie jetzt ein mit dem, was hier so ein bisschen altbacken Tugendethik, ich weiß nicht, ob das so ein guter Begriff ist. Wenn ich sie positiv würdige, würde ich sagen, oder verstehen wollte, würde ich sagen, das ist die notwendige andere Seite der Notwendigkeit von Institutionalität und Strukturen. Da würde sie ja nie drauf verzichten, das glaube ich nicht.
Aber guck, also ich bin vollkommen einverstanden mit dem. Also schaue ich mal, wie ich Leo den 14. angucke, diesen neuen Papst, dem schaue ich genau auf die Finger. Wie reagiert der? Wann lächelt der? Hat er verstanden, um was es da gerade geht, wenn er dann dem Vance begegnet? Also ein Vizechef von Vizepräsidenten von den USA.
Auch wie bewegt er sich körperlich? Ne? Wie agiert er? Interagiert er
und
körperlich?
Das sind Haltungen. Das sind Grundhaltungen, auf die ich achte. Also die sind doch wichtig. Die sind doch nicht unwichtig.
Aber ich sage nicht, dass sie unwichtig sind.
Nee, hast du nicht gesagt. Aber der Begriff, der gehört, ja, wie man es jetzt nennt, ist eigentlich sekundär, oder?
Und
Tugenden oder Haltungen oder...
Für Pélisson ist es dann eben auch egal, ob diese Grundhaltungen von irgendjemandem geschenkt sind oder nicht. Also sie würde gerade sagen, die sind eben nicht geschenkt, sondern die kommen halt einfach vor in unserem Erleben. Und dass du jetzt diesen neuen Papst oder wen auch immer so betrachtest, das ist in deinem eigenen Erleben irgendwie verankert. Also so nehme ich sie so ein bisschen wahr, dass sie sagt, wir sind in dieser Welt mit unserem Körper, also diese Körperlichkeit, auf die dann eben auch diese Relationalität, also die Beziehung zum anderen irgendwie aufbaut. Das steht für mich bei ihr so ein bisschen alleine. Also natürlich greift sie auf diese Tradition zurück, die irgendwie verwurzelt ist, aber für ihr eigenes Denken spielt das, glaube ich, keine Rolle, sondern sie sagt, es geht eben um diese gemeinsame Welt, die wir gemeinsam beleben, bewohnen. Ich glaube, es geht wirklich so um diesen phänomenologischen Aspekt, irgendwie so dieses Erleben, wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich den anderen wahr? Und da braucht sie das, was drüber steht, gar nicht. Also ob das jetzt plausibel ist oder nicht, da kann man nochmal drüber streiten, aber ich glaube, sie würde sagen, es ist halt einfach so.
Mein Lebensthema kommt nicht vor im Buch. Also warum gibt es Schuld, warum gibt es Leid, warum gibt es vollkommen ungerechtes Leid auf dieser Welt? Das kommt ja nicht vor. Außer das Leiden der Tiere, das wir verursachen und wir verursachen sind. Aber diese andere Frage, die dazu geführt hat, dass Kant, um mal gerade hier im Text zu bleiben, dass Kant gesagt hat, wenn das mit meiner Moral so richtig ist, dann muss es schon einen Gott geben, der dann für Gerechtigkeit sorgt nach dem Tod. Sonst macht das alles keinen Sinn, aber das kommt bei ihr nicht vor. Und da frage ich mich immer, wie sich das anfühlt, wenn man so denkt und lebt. Ich stelle mir vor, sehr anstrengend.
Ich habe noch eine ganz andere Anfrage an den Ansatz von ihr, nämlich, geht das denn, so quasi tabula rasa neue Grundhaltung oder die Kultur neuer Grundhaltungen einzufordern? Wenn man auf die christliche Christentumsgeschichte guckt, gibt es halt eine lange Kulturgeschichte christlicher Praxis, christlicher Sozialisation in christlichen Milieus, Gemeinden. Da gab es einen Kontext, der seit im Zuge der Moderne am Zerfallen ist und den es heute quasi gar nicht mehr gibt, außer in kleinen Punkten. So. In diesen Milieus, in diesen gewachsenen kulturellen Kontexten konnten Menschen einen Habitus ausprägen, Gewohnheiten einüben, Tugenden ausüben, ja, weil da gab es um sie herum welche, die ihnen gezeigt haben, wie es geht. So, das haben wir heute nicht mehr. Und sie sagt jetzt, das brauchen wir wieder mehr, dass Menschen eben nicht nur auf den großen anderen, den Staat, die Institutionen vertrauen, sondern selber zu handelnden, kompetenten Akteuren werden und deshalb Tugenden. Aber sie kann nicht mehr zurückgreifen auf kulturelle Netze, wie es die Christentumsgeschichte bereitgestellt hat. Und das ist für mich eigentlich die Sollbruchstelle an dem Buch. Es ist so ein bisschen sich an den Haaren aus einem eigenen Schopf herausziehen. Gleichzeitig bin ich weit davon entfernt, mich jetzt irgendwie damit lustig zu machen. Weil was bleibt uns denn außer eines solchen Ansatzes und Versuches? Man kennt es ja, im Christlichen versucht man jetzt krampfhaft, die katholischen Milieus irgendwie wieder zu beleben, gegen alle Trends am Leben zu erhalten. Verpasst es damit auch, in dieser Zeit gegenwärtig zu sein? Also was bleibt uns anderes als der Weg, den Pelusona vorschlägt?
Ja, sie sagt ja wirklich, jeder soll bei sich selber ansetzen. Ne? Also durch die Betrachtung des eigenen Selbst soll man diese tugendhafte Haltung entwickeln, glaube ich. So verstehe ich sie, ne? Und da, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Dani, sagst du, ja, ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Also sie predigt das halt so ein bisschen. Und die Methode ist dann Demut, also stets wachsam zu sein und den eigenen Fehlern ins Gesicht zu sehen, sich nicht selbst zu belügen. Und so ein Großmut, dass man nicht so viel von der Welt erwartet, sondern sich erstmal bemüht, sich selbst zu ändern. Ja, aber können natürlich irgendwie hehre Worte sein oder fromme Wünsche.
Ich würde es mal so formulieren, das ist so ein Paradox. Wenn man sagt, es gibt so hier die Spannung zwischen Individuum und Institution oder Struktur und Individuum und sie plädiert für die Ausprägung des tugendhaften Individuums, ja, um Veränderungen zu erwirken, um in dieser Welt zu bestehen, dann muss man auch hinzufügen, auch Tugendethik ist wiederum auf Strukturen angewiesen. Also das, wo man verweist auf die Christentum und die christlichen Milieus. Da gibt es um einen herum welche, die irgendwie Vorbilder, ja, wir haben irgendwann auch schon mal über Vorbilder geredet. Orientierungsmarken, solidarische Unterstützungsstrukturen, das lässt sich in alle kulturellen Milieus ausbreiten, also auch in den solidaristischen Traditionen, in den linken Milieus gibt es genau dasselbe, Kulturen der Solidarität, auf die man wiederum als Akteur angewiesen ist. Tugendhaft zu sein fällt nicht vom Himmel.
Und ich glaube, es ist vielleicht nicht nur Struktur, sondern es hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Und da würde ich schon sagen, dass, also es kommt jetzt bei ihr nicht vor, aber jetzt, wenn wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und einfach auf die Welt gucken, dann glaube ich schon, dass es diese kleinen Solidargemeinschaften auch tatsächlich gibt, auch jenseits natürlich vom christlichen Milieu. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Formen solidarischer Landwirtschaft guckt, wo Menschen irgendwie Samstage auf dem Feld verbringen oder an Gemeinschaftsgärten, vielleicht auch an andere Strukturen, gerade in Städten denkt, wo sich Menschen zusammenschließen, um gemeinsam was zu erreichen und eben gerade gemäß ihren Haltungen und Prinzipien leben wollen. Also ich glaube, da gibt es schon Räume heute, die tatsächlich nicht christlich durchformt sind und die aber genau diese Funktion haben, sich gegenseitig zu stärken und diese Tugenden in Anführungszeichen irgendwie lebbar zu machen, sich gegenseitig zu inspirieren, das scheint mir nicht abwegig, dass es das gibt.
Ich tendiere dazu, dass nicht christliche Milieus oder das sind keine christlichen Milieus zu nennen, sind eben christliche Milieus, sondern auch vielleicht anonym, ohne dass sie es wissen, tatsächlich dem entspricht oder es ihnen egal ist, dass es dem entspricht, kann ja gut sein, sondern kirchliche, traditionelle Milieus, die sind am Verschwinden. Und da das Schräge, was ich sagen wollte, war, rechne ja auch hier wieder im Unterschied zu der Idee, ich mache alles selbst, traditionellerweise genannt Heiligen Geist, also der weht, wo er will. Ja, das. Und ich bin ganz sicher, dass das mit den Kirchen, das geht auf jeden Fall weiter. Aber vielleicht ganz anders, als wir das wollen. Ne? Also auch wieder dieses passive Element, das spielt für mich eine enorme Rolle. Ich mache mir auch nicht so große Sorgen um die Kirchen, wie man sich machen könnte, wenn man hinschaut, was da alles vor die Hunde geht oder verschwindet. Weil es eben wichtig ist, solche Milieus zu haben, in denen dann auch Menschen aufwachsen und Vorbilder finden und so weiter. Das ist ganz, ganz klar. Du hast nur Emi einige Beispiele genannt. Es gibt weiterhin solche Beispiele und es wird die weitergeben. Das ist mein Glaube, jetzt kommt wieder der Glaube ins Spiel. Ohne dass wir das unbedingt alles herstellen und machen. Beispiele dafür, was die Kirchen alles falsch machen, gibt es ja leider auch viele.
Wenn ihr mal auf euren Alltag schaut, habt ihr Tugenden, die ihr bewusst einübt? Irgendwelche kleinen Praktiken, die ihr euch so vornehmt, wo ihr euch verbessern wollt und dafür auch eine Strategie habt, wie ihr das umsetzen wollt, mit so einer kleinen Contemplatio im Stil von Corinne Pelluchon oder eure Natalität ist ja auch so ein Stichwort bei Pelluchon, die Geburtlichkeit, die Abkünftigkeit. Ja, gibt es sowas bei euch? Kennt ihr das?
Im Bereich Konsum gibt es da so verschiedene Aspekte. Vielleicht um einen jetzt mal herauszugreifen, für mich ist, glaube ich, schon dieses Thema von Tiere essen und tierische Produkte nutzen. Das ist für mich schon so ein Thema, bei dem ich mich immer wieder frage, ja, welche Schritte könnte ich gehen? Wo hätte ich noch mehr Spielraum, den ich tatsächlich nicht nutze? Irgendwie weitere Schritte zu gehen, habe ich dann doch wieder nicht. Aber das wäre auf jeden Fall für mich so diese Leerstelle, wo ich mir vielleicht mehr Tugend
mehr Einübung wünschen würde.
Wir haben schon mal über Demut gesprochen und das, also ich finde es eine sehr attraktive Haltung, so für mich persönlich. Und ich glaube, also ich habe jetzt auch keine aktiven Übungen, die ich da mache, aber ich finde, da gibt es immer wieder Gelegenheit, das einzuüben, vor allem so im menschlichen Miteinander. Und von daher finde ich also dieses Demut und Wertschätzung anderen gegenüber was Gutes, was ich eigentlich schon leben will. Also wie lässt sich das im größeren Kontext vielleicht umsetzen? Das ist das Problem, ne? Aber so für mich finde ich das ganz attraktiv.
Ich habe so reagiert vorhin, weil es ist unglaublich schwierig, sich da was anzueignen, einzuüben, weil das hat er auch schon Aristoteles so gesagt, dass das Entscheidende geschieht in der Erziehung bei den Kindern und nachher, wenn es erstmal so habituiert ist, ja, also ich bin ein totales Gewohnheitstier und ich habe nur an 2-3 Dinge gedacht, die ich seit Jahrzehnten an mir ändern will und es mir einfach nicht richtig gelingt. Das ist eben auch ein deutlicher Hinweis darauf, wie wichtig diese Tugenden sind, die, wenn die erstmal eingeübt sind, diese Papierfalten, ne, die zweite Natur, die der Aristoteles so genannt hat, und das kriegst du fast nicht mehr weg nachher, oder? Und das zu ändern ist ganz schön schwierig und anstrengend und naja, mit Kontemplation. Ich bin nicht so sicher, ob das dazu hilft. Auf jeden Fall, manchmal hingucken ist natürlich schon ganz gut.
Bei mir ist so, dass ich öfter mir selber klar mache, dass es so einen Unterschied gibt zwischen dem Was und dem Wie im eigenen Handeln und Auftreten und Agieren. Also das Recht zu haben gar nicht so das Entscheidende ist, sondern oft die Frage oder eine gute Position zu haben oder eine Überzeugung zu haben, sondern es dann ganz stark darauf ankommt oder auch einen Unterschied macht, auf welche Weise man damit mit anderen in Kontakt tritt. Also das Wie. Und dann ist mein Fokus sehr stark darauf, wie gehe ich denn damit mit dem, was ich für richtig halte, jetzt durch die Welt? Eher so auf so eine missionierende Weise oder eher auf eine einladende Weise. Und das ist schon so ein lebensroter Faden bei mir. Also da zu wissen, zu spüren, daran entscheidet sich's am Schluss. Und nicht nur an der richtigen Position oder der guten Überzeugung. Ihr Lieben, ich schaue auf meine Uhr, die ihr, glaube ich, alle ein bisschen falsch taxiert habt. Was mir daran wirklich wert ist, sind in der Tat nicht materielle Aspekte. Ist nämlich aus meinem Geburtsjahr 1972, eine ganz alte, und ist aber nicht verwendet worden, erst seit ich sie jetzt nehme. Also wie quasi aus der Zeitkapsel herübergekommen. Und dann auch ein materieller Aspekt. Nämlich hat die, da bin ich so der Technik-Fan, sie hat ein Stimmgabeluhrwerk. Da ist eine kleine Stimmgabel drin, die durch eine Batterie in Schwingung versetzt wird und daran sich dann durch die Schwingungen das Uhrwerk justiert. Das ist die Technologie vor der Quarztechnologie und ist was Besonderes, finde ich. Und das macht für mich den Wert der Uhr aus. Daneben, dass ich sie schön finde und dass sie auch vielleicht auch ein bisschen was wert ist.
Und wahrscheinlich haben Tugenden ja ganz viel damit zu tun, sich in Schwingung setzen zu lassen. Von dem her passt die Uhr.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss, ciao.